Vielen Dank, Philipp Manow. Sie haben sich an die Zeitvorgabe gehalten. Es ist schwierig, so ein komplexes Thema in einer halben Stunde runterzubrechen, aber Sie haben es geschafft. Wir haben viel über das Thema Populismus gehört. Der Titel der Veranstaltung ist ja auch, warum immer mehr junge Menschen extrem wählen. Das heißt, in der zweiten Hälfte des Abends wollen wir uns vor allem auch auf diese Frage fokussieren. Wir haben auch viel über die Europas Spaltungslinien gehört. Auch nochmal der Hinweis, natürlich können wir in den nächsten 45 Minuten nicht über Europa und Deutschland und Ostdeutschland und alles sprechen, sondern wir würden uns tatsächlich fokussieren auf Deutschland und Ostdeutschland, vor allem auch vor dem Hintergrund der Wahlen der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, die uns allen sicherlich noch präsent sind, der anstehenden Landtagswahl in Brandenburg. Und ich würde gerne unsere anderen beiden DiskutantInnen vorstellen, die neben mir hier schon Platz genommen haben. Marius Busemeyer kennt sicherlich einige auch von Ihnen. Er ist seit 2011 am Lehrstuhl für vergleichende politische Ökonomie an der Uni in Konstanz. Er ist auch Sprecher des Exzellenzclusters. Er hat in Heidelberg studiert, promoviert und ist führender Experte auf dem Gebiet der politischen Ökonomie und Bildungspolitik. Und seine Forschung befasst sich unter anderem mit der Frage, wie Ungleichheiten in Bildung und Beschäftigung politische Einstellungen beeinflussen. Schön, dass Sie da sind, Herr Busemeyer. Und last but not least Anna Albrecht. Stefan hatte sie schon angekündigt, sie ist den weiten Weg aus Hamburg hier angereist. Sie ist eine der 5 Präsenterinnen bei der Tagesschau TikTok-Redaktion. Sie hat das Format mitentwickelt 2019, hat beim NDR volontiert. Und ihre Hauptaufgabe bei TikTok ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, vor allem für ein junges Publikum, und sie dann aber auch in einen größeren Kontext zu stellen. Schön, dass du da bist, Anna.
Vielen Dank.
So, bevor wir über junge Menschen sprechen, vielleicht noch mal kurz würde ich Sie, Herr Busemeyer, abholen. Jetzt haben wir von Herrn Manow von den Spaltungslinien in Europa gehört. Gab es irgendwas, was Sie besonders überrascht hat an dem Vortrag? Was Sie vorher noch nicht wussten, wo Sie sagten, interessant, so habe ich es noch gar nie gesehen.
Naja, also ich fand natürlich den letzten Teil in dieser Hinsicht am spannendsten, der dann jetzt ein bisschen kurz geraten ist. Insofern freue ich mich jetzt auch auf die Diskussion. Und ich glaube, dass gerade dieser letzte Teil sich eigentlich sehr gut auch mit dieser übergreifenden Fragestellung, die wir hier uns heute Abend auch gesetzt haben, verbinden lässt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Philipp Manows Erklärung auch einen guten Beitrag leisten kann, zu erklären, warum junge Menschen häufiger als ursprünglich angenommen AfD und ähnliche Parteien wählen. Abgesehen von TikTok kann Anna sicherlich mehr dazu sagen. Also wir spielen soziale Medien sicherlich auch eine Rolle und vielleicht der gewisse Vorsprung, den rechtspopulistische Parteien da teilweise hatten, hoffentlich hatten. Aber die alternative Erklärung für den Aufstieg von Rechtspopulismus, die Philipp Manow angesprochen hat, also dieser Generationenwandel oder der Wertewandel, das zeigt ja genau dieses Beispiel, dass es das nicht sein kann. Weil dann würden junge Menschen ja weiterhin brav immer nur Grün wählen und eben nicht die AfD. Da scheint also irgendwas nicht zu passen mit diesem Erklärungsmodell. Und ich halte es für sehr plausibel, an der Stelle anzusetzen, wie Philipp das auch getan hat, dass man sozusagen sehr viel stärker darüber nachdenkt oder vielleicht auch aus dieser zweidimensionalen Denkweise rauskommt, die wir jetzt in der Politikwissenschaft schon seit einigen Jahren praktizieren, sondern wirklich überlegt, was ist eigentlich diese Widersprüchlichkeit dieses Globalisierungs- und auch Europäisierungsprojektes? Und das fand ich, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Und so habe ich das in der Form auch noch nicht gesehen, dass dann die Konsistenz des Programms einfach durchschlägt und diese Widersprüchlichkeit auch irgendwo entlarvt. Und dann auf einmal fallen diese scheinbar widersprüchlichen Teile dann doch wieder ganz gut zusammen. Nämlich gerade die jungen Menschen, die eben genau in diesen, auch Ostdeutschland, aber auch anderen Gebieten wohnen, die sich dann sozusagen in der Peripherie wiederfinden und schwierige Lebenschancen vor sich sehen, dass die natürlich dann auch quasi sich leichter mobilisieren lassen gegen die urbanen Eliten, die auf Universitäten gehen und in schicken Altbauwohnungen wohnen. Und das passt ja eigentlich alles ganz gut zusammen. Also ich finde, das ist schon mal eine sehr gute Diskussionsgrundlage für auch für diese größere Frage, warum junge Wähler hauptsächlich, oder immer mehr, nicht hauptsächlich, aber mehr Rechtspopulisten wählen, als ursprünglich gedacht.
Anna Albrecht, Sie bespielen bei der Tagesschau-Redaktion unterschiedliche Social-Media-Kanäle. Also TikTok ist einer davon, Instagram ist ein anderer, YouTube auch. Was würden Sie denn sagen? Warum verfangen rechtsextreme Parolen, zum Beispiel von der AfD, so dermaßen gut auf Social Media?
Also es gibt verschiedene Erkläransätze. Einer, der am griffigsten ist, finde ich, ist, dass die, unter anderem die AfD, sehr früh auf solchen Kanälen unterwegs war. Und sie das Leichte losgezogen hat, komplexe Sachverhalte sehr einfach zu erklären und sehr vermeintliche Erkläransätze zu liefern. Das sind ja eben nicht immer die Lösungen für die Probleme. Aber sie schaffen es eben, kurze Sätze, prägnante Einstiege, kurze Videos, catchy zu sein. Und das ist viel Marketing. Das ist oft wenig wirklicher Lösungsinhalt. Und ich glaube, auch andere Parteien könnten das schaffen, auch ihre Inhalte ähnlich geschickt zu verpacken, sind da aber einfach hinterher.
Und Sie sind ja auch schon sehr früh quasi auf diese Plattform gegangen. Ich meine jetzt die AfD. Ne? Ja. Es gab zum Beispiel auch eine Untersuchung von Markus Bösch, der früher bei der Deutschen Welle gearbeitet hat, der herausgefunden hat, dass 10 der erfolgreichsten TikTok-Kanäle von politischen Parteien der AfD gehören.
Ja.
Also da kann man schon sagen, die etablierten Parteien haben es ein Stück weit verschlafen. Sie haben es vielleicht auch nicht so richtig ernst genommen.
Ja, es gibt jetzt auch gerade neue Studien dazu, auch bei den Landtagswahlen, die jetzt vor ein paar Wochen waren, dass eben die AfD-Accounts so erfolgreich waren, weil es zum Teil mehrere Accounts gab. Es gab auch vorher schon nicht unbedingt offizielle Accounts, sondern funktionäre Accounts, wenn man so nennen möchte, die quasi so ein bisschen Feldforschung betrieben haben und dadurch einfach schon elaboriert haben, wie man gute Videos macht, wie man viel Zielgruppen erreicht. Es wurden viele Videos gepostet, die Hashtags haben funktioniert, also Hashtag AfD und alles, was drumherum hat sich gut geklickt, vielleicht auch durch die Algorithmen verbreitet. Das ist auch immer was man im Hinterkopf behalten muss, nicht nur die Videos zählen, sondern auch vielleicht, was die Plattformen für Mechaniken eben noch reproduzieren lassen. Und da waren die so viel mehr voraus. Ich glaube, das Ergebnis der letzten Untersuchung war, dass die AfD besser, stärker, wie man auch immer das formulieren möchte, war als alle anderen Parteien zusammen. Mhm. Das ist ja nicht in Worte zu fassen, wie stark es eigentlich ist.
Und was viele, glaube ich, auch nicht wissen, ist, dass tatsächlich junge Menschen, also ich glaube, sie tun sich ein bisschen schwer mit diesem Begriff, die jungen Menschen, ne? Da können wir auch noch drüber sprechen, aber wenn wir jetzt sagen, die Menschen zwischen 12 und 18 beispielsweise, die nutzen ja TikTok auch sehr stark als Suchmaschine.
Ja.
Ne? Und auch YouTube,
ja.
Wo wir sagen, ich suche bei Google, ja. Ne? Sind die quasi auf TikTok unterwegs und geben Begriffe ein und gucken, was da quasi ausgespuckt wird, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann spielt der Algorithmus auch da wieder eben eine Rolle. Trotzdem, ne, findet man dann zu einigen Themen von einigen Parteien, meinetwegen von der AfD, halt auch Videos dazu. Das heißt, wenn ich nach einem Suchbegriff suche auf TikTok und eben nur von dieser einen Partei oder von einer gerichteten Parteimenge etwas finde, ist es natürlich kein valides Ergebnis, weil ich eben nur eine politische Seite abgebildet bekomme.
Herr Manu, jetzt hatten wir ja die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Ich habe mir extra noch mal die Zahlen rausgesucht, um die noch mal ins Gedächtnis zu rufen. In Thüringen 33% für die AfD, CDU bei 26%. BSW 16%, Sachsen 32% für die CDU, aber schon dicht gefolgt mit 30% von der AfD, 12% BSW. Haben Sie die Ergebnisse in Sachsen und Thüringen überrascht? Also, dass die AfD stärkste Kraft geworden ist?
Nee, eigentlich nicht. Das hatte sich ja lange abgezeichnet. Da ist ja auch nicht wahnsinnig viel Bewegung reingekommen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich meine, jetzt mal zur Aktualität, vielleicht haben das ein paar Leute gesehen, ich wollte es doch noch einmal irgendwie in die Runde zeigen. Also wir sind ja sehr aktuell, der neue Spiegeltitel heißt Jung, rechts, extrem, warum so viele Jugendliche völkisch denken. Da ist ja jetzt auch nochmal aufgegliedert, dass tatsächlich in Thüringen und Sachsen die AfD gerade bei den 18- bis 24-Jährigen eindeutig die stärkste Partei ist. Nicht? Jetzt Brandenburg wird interessant, Wahlalter auf 16 gesenkt, Entschuldigung. Die Vorstellung der Akteure, die das gemacht haben, dass man so denkt, okay, jetzt kriegen wir die ganze Fridays for Future-Bewegung da so reingespült. Und ja, wie es halt so ist, Demokratie ist echt interessant, es kommt immer ein bisschen anders, als man denkt. Ja, also ich würde vielleicht an zwei Sachen anknüpfen, einmal an das, was Marius gesagt hat. Ich finde es erstmal gut, dass du da Anknüpfungspunkte siehst, und ich würde auch eben sagen, ja, dass also sozusagen diese Vorstellung, dass auch im Grunde genommen wäre das die Vorstellung, ja, dieses Rechtspopulismus-Thema löst sich quasi kohortenspezifisch. Irgendwann sind diese komischen Leute, die mit der Moderne nicht klarkommen, sind irgendwie weg dann oder nicht mehr so stark. Das ist ja eine völlige Illusion. Und insofern klappt eigentlich dieses ganze Backlash-Thema, haut nicht so hin, ne? Weil man ja sagen würde, so, wer wächst denn irgendwie auf in der liberalen Gesellschaft, wer wächst denn auf in genau die, und dann sehen wir diese Gegenbewegung. Ne? Insofern sollte man, und das geht ein bisschen zu dem, was Sie sagen, ja, schon überlegen, ob da auch nicht, also wie soll man sagen, ob da nicht einfach, naja, wir können natürlich einerseits sagen, ja, es ist TikTok, aber TikTok ist ja vielleicht auch nur ein, wie soll man sagen, ein Akzelerator und Multiplikator für Dinge, die dann trotzdem irgendwie da sind und nicht alles nur irgendwie ausgedacht. So, ne? Und wie gesagt, die Vorstellung jetzt verteilungspolitischer Art, auch generationsspezifischer Art, werde ich es nochmal so gut haben wie meine Eltern, geht vielleicht gerade das ganze deutsche Wirtschaftsmodell den Bach runter. Natürlich im Osten letztendlich diese Deprivationserfahrung, letztendlich auch dann wirklich dieser Stadt-Land-Unterschied, der auch interessanterweise ein Bildungsunterschied ist. Das war mir auch nicht so klar. Also interessanterweise zum Beispiel im Osten finden Sie so gut wie keine Leute ohne Schulausbildung. Das ist sehr gleich verteilt. Aber die akademischen Schichten, die konzentrieren sich wirklich in den Städten. Und im Grunde genommen haben sie in den Städten das polarisiert. Sie haben viele Leute völlig ohne Schulbildung sozusagen, aber sie haben, also die akademischen Mittelschichten, die sind alle in den Städten. Und dass das auch ausbeutbar ist, wenn die akademischen Mittelschichten die Diskurse beschicken und hegemonial dominieren, dass da sozusagen habituelle Unterschiede, aber auch Unterschiede in den Lebenschancen sich vermengen, das scheint mir irgendwie plausibel zu sein, dass das so ist. Nicht? Und wirklich ein bisschen provokante Äußerung. Man kann immer sagen, die AfD ist ja so viel fixer gewesen. Und man kann natürlich fragen, ja, warum? Und da würde man ja schon sagen, na, dieses bundesdeutsche Modell hat ja eben viele Risse bekommen. Und das bundesdeutsche Modell war natürlich immer ein kooperatistisches Modell, in dem auch über Rundfunkräte sich sozusagen die Parteien ein Leben und Leben lassen mit Biotopen, mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk etabliert haben. Und natürlich hatte die AfD da nie einen Zugang, das war völlig klar. Also so, und dass die dann ausweichen und sagen, okay, und das ist eben die Geschichte, nicht? Also ich meine, das ist die Trump-Geschichte. In diesen neuen Welten kann man auch mit einem Twitter-Account Präsident werden. Also sozusagen, da kann die New York Times noch so häufig sagen, ja, der ist ein Spinner. Das hat gar keine formierende Kraft mehr. Das würde ich sagen, trifft das bundesdeutsche System in Abstrichen und in Modulation natürlich auch zu. Ne? Also.
Es könnte ja auch sein, dass die zunehmende Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und die wachsende Ungleichheit so ein Gefühl der Perspektivlosigkeit hervorruft bei jüngeren Menschen. Herr Busemeyer, ich habe das schon erwähnt, Sie haben sich ja intensiv mit Bildung, mit Auswirkungen von Bildung auf politische Einstellungen beschäftigt. Würden Sie sagen, gibt es so etwas wie einen Zusammenhang zwischen Bildungsungleichheit und extremen politischen Positionen?
Also zwischen Bildungsungleichheit, vielleicht, also sagen wir mal so, Bildungsungleichheit in der Hinsicht ist vielleicht etwas weniger wichtig als der Bildungshintergrund an sich. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Entwicklung, die mit dieser allgemeinen Veränderung im Parteiensystem einhergeht. dass Bildung als individueller Faktor zunehmend wichtiger wird, um Wahlentscheidungen oder auch Wahlverhalten vorherzusagen oder zu erklären. Das war natürlich immer schon auch irgendwo der Fall, aber andere Faktoren wie Einkommen zum Beispiel, auch dieses Zentrum Peripherie, wo man wohnt und so weiter, das korreliert ja auch alles miteinander zum Teil. Aber was man schon auch deutlich sehen kann, dass sich da parallel zu dem, was Philipp auf der Ebene der Parteiensysteme beschrieben hat, auch bei den Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens was verändert. Dass also Bildung immer wichtiger wird als Faktor, der Wahlverhalten erklären kann. Und das ist dann schon genau dieses, diese Spannungslinie zwischen den urbanen, gut gebildeten Eliten und den etwas weniger gebildeten Menschen, die nicht in den Städten, in den Wissensstädten leben. Wir haben zum Beispiel auch bei uns am Exzellenzcluster eine Untersuchung gemacht, wie sich lokale Wissenschafts- oder Wissensökonomien, wie Konstanz beispielsweise eine ist, mit Universitätsstadt, wie das zusammenhängt mit Wahlverhalten, aber auch mit der Wahrnehmung von sozialer Mobilität. Also soziale Mobilität bedeutet, wie gut komme ich im Leben voran sozusagen und wie kann ich von einer Generation zur nächsten mich verbessern. Und da sieht man schon sehr gut in den Daten, in unseren Daten, wir haben da Umfragedaten erhoben in ganz Deutschland, dass da einiges von dem, was Philipp erwähnt hat, sich widerspiegelt in den Daten. Nämlich, dass der Anteil der Grünwähler, auch das ist Konstanz das perfekte Beispiel dafür, natürlich in den Kreisen oder Städten, in denen es einen hohen Anteil an Wissensökonomie gibt, der viel stärker ist als in den Landkreisen, wo die Wissensökonomie nicht so stark ausgeprägt ist. Und das ist so ein sich selbst verstärkender Zyklus. Auch da wieder das lokale Beispiel. Starke Wissensökonomie geht einher mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, was ja eine schöne Sache ist, führt aber eben auch zu steigenden Preisen bei Wohnungen, Häusern, führt zu Crowding-out-Effekten, zu Gentrifizierung. Im Landkreis Konstanz sieht es halt in Singen ganz anders aus als in der Stadt Konstanz oder wenn ich jetzt Richtung Stockach gehe, nochmal anders. Also und entsprechend korreliert das selbst in dem kleinen Landkreis Konstanz, korreliert das ja auch mit unterschiedlichen Wählerstimmenanteilen. Also da sieht man schon, dass sich da was verschiebt und dass die Bildung sowohl als Ressource für das Vorankommen auf dem Arbeitsmarkt, aber eben auch als Bestimmungsfaktor von meinem politischen Verhalten immer stärker wird. Und auch dieses Spaltungspotenzial, und damit sind wir auch wieder beim Thema Bildungsungleichheit, nimmt natürlich dadurch zu. Also Bildungsungleichheit schlägt sich dann direkt nieder in diesen ganzen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Aber vielleicht einen zweiten Punkt wollte ich noch erwähnen, weil Sie das am Anfang gesagt haben, mit der Wahrnehmung von Ungleichheit. Auch das können wir mit diesen Daten zeigen, dass die Leute, die Ungleichheit als großes Problem wahrnehmen und auch denken, dass die Ungleichheit in Deutschland zugenommen hat, dass die stärker rechtspopulistisch wählen. Aber diese Wahrnehmung von Ungleichheit entspricht nicht unbedingt der objektiven Realität, weil die Einkommensungleichheit zumindest in den letzten 10 Jahren in Deutschland relativ stabil war, trotz Corona und so weiter. Weil diese Wahrnehmung manchmal auch verzerrt sein können. Also auch die Leute, die sich quasi übermäßig pessimistisch selbst einschätzen, die tendieren dazu, rechtspopulistisch zu wählen. Und das führt dann auch wieder zu diesen Filterblasen, selbstverstärkenden Feedback-Effekten etc. Aber das sind nur so ein, zwei Highlights, wenn ich die mal unterbringen darf, aus unserer aktuellen Forschung am Exzellenzcluster.
Aber wie kommt es denn zu dieser verzerrten Wahrnehmung, frage ich mich. So, also warum glauben Leute, dass es ihnen schlechter geht, als es de facto der Fall ist?
Na, zum Teil hat das sicherlich schon auch was mit Bildung zu tun, also mit kognitiven Fähigkeiten, sage ich mal. Aber das wäre auch ein bisschen zu verkürzt, wenn man es nur darauf reduzieren würde. Sondern es hat natürlich auch was mit sozialen Netzwerken zu tun. Also wir haben zum Beispiel in dieser Umfrage, unserem Ungleichheitsbarometer, auch abgefragt, ab wann Leute denken, dass jemand reich wäre. Und das wird total unterschätzt. Also Leute denken, dass man sehr viel mehr Geld verdienen muss, um reich zu sein, als man tatsächlich braucht. Aber die Leute, die in den oberen Einkommensschichten sich befinden, objektiv, die denken, sie sind eigentlich gar nicht reich. Weil sie natürlich, also der Zahnarzt kennt lauter Zahnärzte, der Universitätsprofessor kennt andere Universitätsprofessoren und umgekehrt, der Bürgergeldempfänger kennt eben andere Bürgergeldempfänger. Also man hat diese sozialen Netzwerke, die dann auch beeinflussen, wo man sich selber positioniert in der Gesellschaft und das entweder nach oben oder nach unten verzerren können.
Vielleicht ganz kurz der Hinweis, wir diskutieren noch so 10, 15 Minuten und dann haben Sie aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich fände es nochmal gut, wenn wir auf diese Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 eingehen. Die ist ja vor kurzem herausgekommen. Unter anderem hat Kilian Hampel, der ja auch hier in Konstanz wohnhaft ist, herausgefunden, dass viele junge Menschen gestresst sind, erschöpft sind, sich hilflos fühlen und von Selbstzweifeln geplagt sind. Das sind Erkenntnisse, die haben mich persönlich jetzt überrascht. Ich weiß nicht, kriegt ihr auch so ein Feedback in der Tagesschau-Redaktion, dass jüngere Menschen sich ja hilflos fühlen und keine Perspektive haben?
Ja, das ist was, warum wir auch unsere Nachricht, unser Portfolio, was eigentlich eine Nachricht ist, erweitert haben in den letzten Jahren. Das fing so mit der Corona-Pandemie an. Das war, glaube ich, was wir vor 5, 6 Jahren, wo man sagen würde, das ist doch keine Nachricht. Aber mittlerweile haben wir wirklich so eine Art Psychologiesprechstunde als Thema mit drin, dass wir wirklich die Zuhörerinnen, die Zuschauerinnen, die Userinnen, wie auch immer man es nennen mag, emotional auffangen. Also gerade wenn wir bei Corona-Zeiten wieder meinetwegen neue Gesetze oder neue Regeln hatten. Aber auch jetzt, wenn Terroranschläge passieren, die jetzt ja in den letzten Monaten dann doch wieder gehäuft kamen, dass wir ganz bedacht darauf sind, emotional einzuordnen. Wir wissen, dass dann unser Publikum geschockt ist, auch isoliert auf ihrem Handy die Dinge guckt. Und wir haben dann diese Studien schon im Kopf, die dann im nächsten Jahr veröffentlicht werden und schauen dann eben, wie können wir das Publikum auffangen. Ja, das ist ein ganz großer Teil.
Wir haben ja schon ganz kurz über die Europawahl gesprochen, vielleicht nochmal ganz kurz die Zahlen dazu. Wenn wir uns anschauen, im Juni haben zum Beispiel 14- bis 24-Jährige 16% für die AfD gestimmt. Und interessant fand ich, dass das quasi 11 Prozentpunkte mehr waren als bei der letzten Europawahl 2019. Also da hatte die AfD 5% und jetzt hat sie 16%. Das ist ja schon ein eklatanter Anstieg, könnte man sagen. Insofern, Herr Manu, jetzt haben wir gerade über das Gefühl von Jugendlichen beispielsweise auch gesprochen, dass die sich abgehängt fühlen. Manche fühlen sich auch nicht gesehen. Ist dann quasi Ihre Form des Protestes auch, die AfD zu wählen bei der Europawahl? Oder wie würden Sie das erklären?
Ja, das... Also, ich meine, das ist natürlich, also viel davon hat Protestcharakter, das ist richtig. Jetzt die Wahlanalysen Thüringen, Sachsen hatten darauf hingewiesen, dass mittlerweile ein steigender Anteil der Wähler einfach auch Kompetenzwerte zuweist in bestimmten Politikbereichen und deswegen sozusagen aus Überzeugung das wählt. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, ja Umfragen, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, vielleicht war es 17, 18, wo irgendwie 80% der AfD-Wähler gesagt haben, nee, also Lösungskompetenz weise ich denen gar nicht zu. Ne? Das ist einfach nur, das war noch klar, aber es hat sich natürlich wirklich, wirklich gewandelt. Ich habe jetzt dazu noch keine neuen Forschungen gesehen. Das liegt auch ein bisschen daran, so ich muss auch ein bisschen aufpassen, einfach sagen, so ich deswegen hatte ich ja auch versucht, mit meinem Vortrag jetzt selbst eigentlich nicht so stark eine Antwort darauf zu geben. Deswegen will ich eigentlich vielleicht auch den Ball auch nochmal an die beiden anderen zurückgeben. Wenn wir jetzt dieses Thema haben, warum wählen so viele junge Menschen extrem, ist es ja, glaube ich, auch nochmal ein Beweis dafür, dass es sozusagen nicht nur mediale Einflüsse sind, sondern auch tatsächlich das, was Marius ein bisschen beschrieben hat. Also wir sehen auch diesen Übergang in diese Knowledge Economy. Es wird sozusagen Universitätsausbildung, Abschlüsse werden immer wichtiger, um quasi wirklich auch vernünftig zu verdienen und sich sozusagen bestimmte private Vorstellungen verwirklichen zu können. Und da gibt es ja eben auch ein Gender Gap. Und das ist ja eigentlich interessant, dass wir eigentlich jetzt auch ein Gender-Vote-Gap wiedersehen, im Sinne von, das ist dann auch wiederum stärker ein junger männlicher Vote für die Rechtspopulisten. Und das geht stärker auseinander. Ich glaube, bei Harris, das hatte mir jetzt jemand gerade gesagt, ist der Gender-Vote-Gap 6%. Das ist wirklich sehr viel. Der war häufig, also jetzt, es gab einen früheren Gender-Vote-Gap, dass Frauen tatsächlich konservativer gewählt haben als Männer. Das hat was mit Religiosität zu tun. Und das hat sich aber so in vielen Ländern gestaffelt über die 70er, 80er Jahre verändert. Die skandinavischen Länder waren die ersten, die Angelsachsen waren dann die nächsten, wo das eigentlich so geswitcht hat, dass Frauen dann nicht mehr konservativer gewählt haben, sondern linker gewählt haben als Männer. Und jetzt sehen wir das eigentlich besonders verstärkt eben bei diesen jungen Wählern, wo sozusagen die jungen Männer sozusagen sehr viel anfällig, ja, wie man auch immer das ausdrücken will, also eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, das ist jetzt mal neutraler ausgedrückt, eben rechtspopulistisch zu wählen. Und jetzt kann man sagen, okay, es hat mit Männlichkeitsidealen zu tun und was weiß ich, und wir wissen auch, deviantes Verhalten ist generell höher bei Männern als bei Frauen und so weiter und so fort. Aber wenn wir über diese Bildungsgeschichten gehen und wissen, dass Frauen jetzt tendenziell ja sehr viel erfolgreicher in ihren Bildungsabschlüssen sind und dass das ja aber immer wichtiger wird, um zu reüssieren, und dass dann teilweise auch wenn man so möchte, im Datingverhalten auch sozusagen ja sowieso nur auf gleicher Ebene gedatet wird, dann ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, und das würde schon auch darauf hinweisen, dass wir es hier mit Wandeln von politischen Ökonomien zu tun haben und mit Leuten, die damit besser klarkommen und mit Leuten, die schlechter klarkommen.
Anna Albrecht direkt dazu.
Ja, genau, du hattest ja anfangs nämlich gefragt, Protestpartei AfD, und da hat es bei mir nämlich das Wort geklingelt, weil ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, der sich geändert hat. Die AfD ist keine Protestpartei mehr. Die Leute schreiben denen Kompetenzen zu. Genau. Und ich glaube, wir glauben von der jungen Generation auch immer, ne, die neuen Fridays for Future Leute und so weiter. So ist es aber nicht mehr. Also was wir in Kommentaren lesen, was wir von unserer Wählerschaft, unserer Userschaft sehen, ist eben auch, das sind teilweise sehr konservative Werte, die da unterstützt werden. Da geht es nicht unbedingt um Friday for Future, da geht es ziemlich oft dagegen. Und die sind auch nicht alle pro Gendern, und die sind auch teilweise ganz doll gegen Homosexualitätsrechte, gegen LGBTQI und sehr dafür, dass traditionelle Werte gelebt werden. Also jetzt gerade wird ja sehr dieser Tradwives-Trend auch gelebt, ne? Dass Frauen irgendwie am Herd stehen und noch die Kuh gemolken haben, um für ihren Mann Joghurt zu kochen und weiter. Und das ist irgendwo witzig, das ist irgendwo, was man so ein bisschen so haha hier so erzählen kann, aber dass das so populär ist, zeigt eben auch, dass wir eine mitunter und auch komplex traditionelle junge Wählerschaft haben, die in Deutschland jetzt nächste Woche in Brandenburg wählen kann. Das heißt nicht, dass die alle in allen Themen irgendwie konservativ sind, aber dass da durchaus vielleicht auch durch Verunsicherungen, vielleicht auch durch Zukunftsängste auf jeden Fall ganz konservative Werte drinstecken.
Bevor wir auch das Publikum zu Wort kommen lassen, also ich hänge die ganze Zeit noch an diesem Kompetenzgewinn der AfD. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das auch gesehen bei den Grafiken von Jörg Schönborn, direkt am Wahlabend, ja, ne, wo man dann gesehen hat, dass denen quasi genauso viel, also der AfD genauso viel Kompetenz zugesprochen wird wie der CDU und anderen Parteien. Herr Busemeyer, woher kommt diese verzerrte Wahrnehmung?
Ja, also ich glaube, dass ein Problem, wenn man so will, bei diesem Thema Kompetenzmessung, wenn man so will, in den Umfragen ist, dass dieser Begriff Kompetenz eigentlich ein schwieriger ist. Also es geht eigentlich, glaube ich, also normaler WählerIn kann eigentlich nicht wirklich beurteilen, sage ich jetzt mal, wie kompetent ist jetzt eine Partei. Kein Mensch liest ja diese ganzen Parteiprogramme, sondern es ist mehr das, was wir in der Politikwissenschaft Issue Ownership nennen. Also quasi, welches Thema verbindet man mit einer bestimmten Partei?
Was ist besetzt quasi
was ist
von
besetzt,
dieser Partei?
Genau. Und dann da findet kein aufwendiger Abwägungsprozess statt, wie kompetent ist diese Partei wirklich, sondern man sagt, okay, wenn ich Migration höre, denke ich an die AfD. Und dann denke ich, die werden dann wohl kompetent sein. Ob die jetzt wirklich kompetent sind, who knows. Aber die vertreten zumindest für einen Teil der Bevölkerung dann irgendwelche Policies, Ansichten, die sie irgendwie teilen. Und das ist sozusagen dann ein Signal von Issue Ownership, kann man eher sagen. Deswegen fällt es ja zum, und das ist sehr, sehr schwierig zu ändern. Deswegen fällt es den Grünen, obwohl sie es immer wieder versuchen, irgendwie in die Wirtschaftsecke reinzukommen, ganz genau wie Philipp das auch vorhersagen würde mit seinem Modell, sehr schwierig, das zu ändern, diese langfristigen Images. Also weil einfach man bestimmte Parteien mit bestimmten Themen verbindet und viel, ein gewisser Teil, es ist immer schwierig, das wirklich zu quantifizieren, ein gewisser Teil der Schwankungen in den Wähleranteilen hängt auch damit zusammen, welches Thema gerade einfach salient ist, welches Thema ist gerade wichtig, und dann kriegt die Partei, die bei den WählerInnen mit diesem Thema identifiziert wird, automatisch auch ein paar Prozent mehr. Deswegen kann man zum Teil, glaube ich, auch die Unterschiede 2019, 2024 bei der Europawahl erklären. 2019 war es eben die Klimawahl, da haben die Grünen ein paar mehr Prozentpunkte bekommen als üblicherweise. Jetzt ist es die das Migrationsthema gewesen, dann geht es ein bisschen mehr Richtung AfD. Also wenn man das langfristig ausnivelliert, kommen so ein paar Ausschläge wieder, relativiert sich das zum gewissen Grad. Ich glaube, das wollte ich auch noch sagen zu diesen zwei anderen Punkten. Ich denke, was man aber erkennen kann, und auch das passt eigentlich sehr gut zu Philipps Erklärungsmodell am Schluss, dass es schon so eine Art Generationenwandel gibt, aber in einem anderen Sinne, wie die Cultural Backlash-Theorien das vermuten würden, dass nämlich diese neuen Parteiensysteme, die im Entstehen sind, durch zwei andere Pole gekennzeichnet sind, nämlich die Grünliberalen versus die Rechtspopulisten. Und dass das sich jetzt zumindest im Wahlverhalten der jungen WählerInnen auch teilweise schon sieht. Zuerst war es 2019, war es kurz noch die FDP, die da nochmal aufgepoppt ist, aber das ist jetzt von der AfD übernommen worden sozusagen, das Wählerpotenzial bei den Jungen in diese Richtung. Und dann ist genau die Hauptachse des Parteienwettbewerbs, die sich langsam herausbildet, ist Grün versus AfD in Deutschland oder auch quasi Grün-Liberal versus Rechtspopulisten. Frankreich ist auch ein Beispiel dafür, natürlich mit Macron gegen Le Pen und viele andere Länder auch. Ich glaube, das kristallisiert sich immer stärker raus. Und natürlich passt jetzt nicht jedes Parteiensystem total genau in dieses Schema, aber es ist zumindest ein Trend, der länderübergreifend ist. Und gerade für etablierte Linksparteien, SPD, das ist ja genau das Problem, weil die sich dann an der Stelle einfach nicht entscheiden können, in welche Richtung bewegen wir uns jetzt. Die Linkspartei in Deutschland auch, deswegen die Abspaltung Richtung BSW, die jetzt dann sehr viel erfolgreicher ist als die Linkspartei FDP. Also ich denke mal, FDP und Linkspartei werden vielleicht in 10 Jahren wirklich nicht mehr da sein. SPD wird man noch ein Fragezeichen dran setzen. Aber die CDU muss sich dann quasi irgendwie auch neu positionieren. Wo stellt sie sich da genau auf? Und wenn sie clever ist, positioniert sie sich genau in der Mitte zwischen diesen beiden Polen und nicht irgendwie in einem dieser Quadranten, sondern das ist ja auch so ein bisschen, Philipp kann da viel, viel mehr zu sagen zu den Christdemokraten, weil er da auch sehr viel zu geforscht hat früher. Sozusagen das Erfolgsgeheimnis der Christdemokraten Parteien lange Zeit gewesen, dass sie sich einfach genau in die Mitte dieser Parteienwettbewerbsachsen setzen, weil da auch die meisten Wählerstimmen sind. Vielleicht gelingt es der CDU, das werden wir noch sehen. Also da ist es vielleicht noch offener als jetzt bei diesen anderen Parteien, die ich erwähnt habe. Aber ich glaube, das ist das, was sich jetzt als Trend so langsam herauskristallisiert.
Okay, wir haben noch 20 Minuten, bevor es zu einem kleinen Empfang geht, wo es ein bisschen Getränke gibt und ein paar Häppchen. Wir haben ein Handmikrofon, das wir wo wir rumgehen werden und Sie Ihre Frage da gerne stellen könnten. Bevor wir mit den Fragen starten, weil wir ja hier so viele junge Menschen haben, würde mich jetzt doch noch mal von den Schülerinnen und Schülern interessieren. Vielleicht traut sich der eine oder die andere, die vielleicht uns erklären kann, was aus deiner Sicht die Antwort ist, warum immer mehr junge Menschen extrem wählen.
Ja.
Sag gerne deinen Namen und was du glaubst.
Ja, hallo, mein Name ist Jonathan. Ich komme von der Schule Schloss. Ich stehe vielleicht mal auf.
Ja, genau.
Ich komme von der Schule Schloss Salem. Ich bin jetzt in meinem letzten Jahr und erstmal vielen Dank, Herr Manau, für den Kurzvortrag. Ich fand ihn sehr informativ und ich kann ihn definitiv auch für meinen Gemeinschaftskundeunterricht gebrauchen. ich glaube, die Frage ist, man kann sie lang beantworten und das haben wir heute schon gehört. Man kann sie, glaube ich, aber auch kurz beantworten. Und zwar ist es einfach ein unglückliches Gefühl bei den jungen Wählern, was immer zu Populismus führt. Und das hat uns die Geschichte schon gezeigt. Es kommt aus den Corona-Jahren. Ich meine, für die Jugend war das, glaube ich, schon sehr strapazierend und sehr, sage ich mal, Jahre, die einen sehr mitgenommen haben. Und wenn man mit der jetzigen momentanischen Situation nicht glücklich ist, dann wählt man natürlich immer populistisch und dann will man eine Veränderung. Und ob die jetzt links oder rechts ist, ist jetzt mal die zweite Sache und das sehen wir ja auch bei den Wählerstimmen. Es geht gar nicht darum, ob wir jetzt rechtspopulistisch oder linkspopulistisch wählen. Es geht erstmal darum, populistisch zu wählen und eine Veränderung zu fordern.
Mhm, weil quasi du würdest sagen, es wird zu wenig verändert. Also man wünscht sich mehr Veränderung und dann wählt man radikaler?
Man wünscht sich definitiv mehr Veränderung in vielerlei Hinsicht. Mhm. Also ich habe jetzt einmal Corona erwähnt, aber man kann auch viele andere Dinge erwähnen. Ich kam aus einer staatlichen Schule, aus Stuttgart. Und wenn man sich einfach mal die staatlichen Schulen alle anguckt, dann muss man sich gar nicht fragen, warum junge Menschen eine Veränderung wollen, weil einfach ein Großteil dieser staatlich geführten Schulen es nicht schaffen, Digitalisierung voranzutreiben, ihre Gebäude in Schuss zu halten. Und wenn man dann in einem alten Gebäude sitzt, was so langsam kaputt geht, dann fühlt man sich unwohl und dann entsteht auch so eine gewisse Haltung gegen Altparteien, die schon relativ lange Politik machen, die jetzt so auf einen einwirkt.
Okay, vielen Dank. Da hatte sich noch jemand gemeldet. Genau.
Dankeschön.
Wolltest du eine Frage oder eine Erklärung, einen Erklärungsansatz liefern?
Genau, ja. Ich bin David. Erstmal auch vielen Dank für den Vortrag. Ich bin auch aus Salem. Mhm. Und ich würde Jonathan auf jeden Fall zustimmen. Ich denke, einerseits ist es natürlich, dass die AfD viel verspricht, sehr viel, eben im Bildungsbereich. Aber auch grundsätzlich würde ich sagen, das ist schon eine... Es lässt sich nicht nur auf die guten Marketingstrategien der AfD schieben, es lässt sich auch nicht nur auf Protest schieben, sondern ich denke auch, dass viele einfach schlicht und ergreifend unzufrieden sind mit Themen wie dem Umgang mit Migration, Umgang mit dem Ukraine-Konflikt zum Beispiel, wo man einfach mitbekommt, warum auch immer und oft auch beeinflusst von zum Beispiel TikTok oder den sozialen Medien, aber auch tatsächlich zum Teil rational überlegte Meinungen haben über diese Themen, wo einfach sie bei der AfD mehr Zustimmung finden. Und auch zum Teil von der Politik, in der Meinung von einigen Menschen, was man eben auch in den sozialen Medien sieht, von der aktuellen Politik viele Werte vernachlässigt werden, die den Jugendlichen oder nicht den Jugendlichen, aber einigen Jugendlichen ziemlich wichtig sind, wie Patriotismus zum Beispiel. Wo man als Jugendlicher, würde ich sagen, noch mehr dazu verleitet ist, dass einem sowas extrem wichtig ist, weil man vielleicht diese Idee von einem starken Land, von einer starken Einheit eher mal attraktiv findet, als wenn man schon studiert hat, ein bisschen mehr über die Geschichte weiß, ein bisschen mehr grundsätzlich weiß. Und ich denke, dass fehlende Bildung da auch auf jeden Fall ein Faktor ist, weil diese sehr einfachen Lösungen, diese vermeintlich sehr einfachen Lösungen für extrem komplexe Probleme einfach um einiges besser rüberkommen oder um einiges verständlicher sind, wenn man eher einen geringeren Bildungsabschluss oder grundsätzlich geringere Bildung hat.
Mhm. Vielen Dank, David. Ich hatte auch gehört, dass die AfD zum Beispiel mitunter speziell ihre Vorträge so schreibt, dass da Memes draus generiert werden können, die dann gut auf Social Media geklickt werden oder eben viral sich verbreiten.
Ja, die haben das auf jeden Fall ein Stück weit, also ich weiß nicht,
professionalisiert.
Ja, die haben das schon so professionalisiert, dass man eben alles, was sie sagen, alles, was sie tun, dass sich das halt auch weiter vermarkten lässt. Ich glaube, andersrum kann man das auch daran gut sehen. Ich finde zum Beispiel den Account vom Bundeskanzler, von Olaf Scholz, spannend. Aber auch deswegen, also jetzt mal ganz diplomatisch gesagt, aber auch deswegen, weil auch oft im Vergleich zu eben AfD-Accounts wenig Informationen rüberkommt. So, und das ist auch vielleicht was, wo man dann auch Unzufriedenheiten irgendwo ablesen kann. Also wenn es um politische Themen geht, dann sind einfach SPD, Grüne, CDU, CSU auch irgendwie noch, haben die ein Talent dafür, Komplexes auch nochmal komplexer zu erklären. Und das natürlich auf einer Plattform, die extrem vereinfachend wirkt, wo Leute sind, die gar keinen Bock haben, sich mit Politik zu beschäftigen, weil die nämlich gerade sich entspannen wollen, ist das nochmal eine Verstärkung, die eher dazu führt, dass man dann vielleicht eine Ablehnung hat oder ein Desinteresse auch spürt, was einen politischen Diskurs in eine Richtung leitet.
Herr Busemeier noch
ja, dazu? Ja, ich würde vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Erstmal vielen Dank für die Beiträge aus sozusagen direkt aus von der jungen Generation. Die finde ich sehr interessant und haben mich jetzt aber doch auch zum Nachdenken gebracht, weil vor allem dieser Link zwischen Veränderung und AfD-Unterstützung, weil aus meiner Sicht gibt es keine konservativere Partei als die AfD. Die wollen ja zurück in die 50er Jahre. Und gerade das Thema Bildung, wo ich sozusagen selber auch mich länger mit befasst habe, habe ich nicht, also vielleicht können wir uns gleich beim Getränk unterhalten, nicht ganz verstanden, warum die AfD da so viel mehr verspricht oder Besseres verspricht als andere Parteien. Die wollen zurück in das gegliederte Schulsystem, wo wir wissen, es produziert Bildungsungleichheiten, es produziert Bildungsverlierer. Insgesamt wird der Bildung sehr viel weniger Stellenwert zugeschrieben als zum Beispiel bei den Grünen oder bei der FDP, die eben klassisch liberal an diese Sachen rangehen. Aber wenn das so ankommt sozusagen, dann ist das ein Riesenproblem für die Parteien, die eigentlich sich die Bildung auf die Förderung der Bildung auf die Fahne schreiben, was offensichtlich bei den Betroffenen nicht ankommt. Also es ist klar, dass es total unbefriedigend ist, wenn da konkrete Dinge nicht laufen. Und das ist der zweite Punkt, den ich machen wollte, weil ich glaube, eine Sache, die auch bei der Definition des Populismusbegriffs, wo es häufig um dieses Spannungsverhältnis zwischen Eliten und Massen geht, manchmal ein bisschen aus meiner Sicht zu kurz kommt, dass es eben auch sowas gibt wie Regierungsalltag und Komplexität der Probleme. Und das ist, haben wir eben jetzt auch schon angesprochen. Ja, eine Partei, die sozusagen überhaupt gar nicht komplexe Antworten liefern muss auf komplexe Probleme, weil sie sowieso nie in Regierungsverantwortung kommt, hat natürlich einen strukturellen Vorteil gegenüber einer Partei, die potenziell in Regierungsverantwortung steht oder potenziell in Regierungsverantwortung kommt und dann sozusagen auch im Prinzip das umsetzen muss, was sie verspricht. Und das ist natürlich immer ein struktureller Vorteil für jede Oppositionspartei im Verhältnis zu einer Regierungspartei, aber in einem normal funktionierenden Parteiensystem gleicht sich das irgendwo aus, weil jede Partei irgendwann mal in der Regierung, in der Opposition ist. Wir haben nur dann ein Problem, wenn es eine verfestigte Opposition gibt, die quasi immer populistisch sein kann und populistisch heißt jetzt in dem Fall unrealistische Dinge fordern. Wir wollen weniger Staatsverschuldung, wir wollen Steuern senken, wir wollen aber Sozialbeiträge, wir wollen Sozialausgaben hochfahren. Das ist eben auch ein Teil von Populismus und das ist extrem schwierig, da ranzugehen, weil das Einzige, was man tun kann, ist sozusagen den Regierungsverantwortung zu geben. Das wird ja jetzt gerade in Ostdeutschland diskutiert. Halte ich aber, wenn es wirklich nicht nur um Populismus geht, sondern um Extremismus, das sind nämlich auch zwei unterschiedliche Dinge, für eine sehr schlechte Idee eigentlich, weil das unter Umständen sehr viel mehr Schaden anrichtet, als wenn man sozusagen diesen Populismus entlarvt, weil man hat die Extremisten da drin und nicht nur die Populisten, sondern auch die Extremisten. Das ist das Grundproblem, warum die AfD sozusagen einen asymmetrischen Wettbewerbsvorteil hat im Vergleich zu den anderen Parteien.
Okay. Sehr deutlich, dass Vertrauen in den Staat, das Systemvertrauen, eine Rolle spielen kann und das durch Corona vielleicht auch sehr stark gesunken ist. Als Bildungsforscherin finde ich zudem den Punkt der Bildung sehr wichtig. Die neue Trendstudie der OECD zeigt, dass Deutschland einer der wenigen Staaten ist, wo die Bildungsschere größer wird, während sie in anderen Staaten enger wird. Und wenn ich dann höre, dass die Sprache, einfache Sprache der AfD so ausschlaggebend ist, dann denke ich, hat die AfD durch ihre Sprache auf jeden Fall auch einen Vorsprung.
Mhm. Ja, ein Vorsprung ist das eine, aber genau, also dass aber ja alle Parteien junge WählerInnen erreichen müssen, dass es generell sinkende Wählerschaften je nach Bundesland irgendwie auch gibt, also dass wir einfach mit allen Mitteln alle Menschen mobilisieren müssen, wählen zu gehen. Das ist ja kein neues Phänomen. Mhm. Das ist auch kein rein junges Phänomen. Also da ist ein bisschen mein persönliches Fragezeichen auch. Klar, die AfD, die populistischen Parteien, BSW, die haben strukturelle Vorteile, aber die etablierten Parteien haben einen zeitlichen Vorsprung gehabt. Mhm. Und den hätten sie eigentlich nutzen können. Und den können sie ja immer noch nutzen. Also Bundestagswahl haben wir ja noch ein Jahr Zeit. Also nur sie müssen eben auch in Gang kommen. Und ich glaube, das hoffentlich ist jetzt bei allen Parteien mal angekommen, dass eben man kann es Marketing nennen, wie auch immer, aber dieses Mobilisieren muss stattfinden.
Mhm. Du hast eine Frage.
Ja, guten Abend. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Vortrag und natürlich auch die interessanten Beiträge. Also was mich jetzt einfach ein bisschen irritiert hat, aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Und zwar stelle ich mir folgende Frage. Sie sagen jetzt, es hängt einfach auch viel mit der Bildung zusammen. Und ich war jetzt immer der Meinung, oder jedenfalls meine ich gehört zu haben, dass die Bildungsabschlüsse immer höher werden in Deutschland. Also immer mehr Schüler, Schülerinnen haben Abitur. Wir haben immer mehr Hochschulabsolventen und Absolventinnen. Und wir stellen uns ja jetzt die Frage, wie kommt es jetzt gerade in den letzten Jahren? Und da passt die Argumentation jetzt einfach mit den Fakten, also mit dem, was ich jetzt gehört habe oder jedenfalls meine gehört zu haben, irgendwo nicht ganz zusammen. Und deshalb die Frage jetzt an Sie. Bildungsforscherin ist ja auch schon da. Ja, vielen Dank.
So, Herr Busemeyer, wie geht das zusammen? Das
ist ein bisschen. Aber wieso? Wir haben doch gleichzeitig auch immer mehr Leute, die keinen Schulabschluss haben.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass teilweise wurde das ja auch schon angesprochen mit der Bildungsungleichheit. Aber das ist ein sehr guter Punkt, dass sozusagen diese teilweise erscheinbar also widersprüchlichen Entwicklungen gleichzeitig stattfinden. Also sagen wir mal so, ich meine, die Leute, die einen Hochschulabschluss haben, das ist immer noch eine relative Minderheit. Also es ist jetzt nicht so, dass eine große Mehrheit in Deutschland einen Hochschulabschluss hat. Also das heißt, wir sehen ja auch einen Anteil der WählerInnen, die zum Grünen wählen zum Beispiel. Die Grünen sind die klassische Bildungsbürgerpartei. Und ich glaube, ein Großteil, wir haben ja nicht nur den Aufstieg der Rechtspopulisten, wir haben auch über die Jahre hinweg, wenn man das jetzt mit den 80ern vergleicht, eben auch einen Anstieg der Unterstützung für grüne Parteien, auch in vielen anderen Ländern. Deutschland etwas stärker ausgeprägt. Wir haben sozusagen hier in Baden-Württemberg natürlich jetzt auch eine grüne Regierungspartei seit vielen Jahren gehabt. Das sind ja Sachen, die irgendwie in den 80er, 90er Jahren eben noch nicht denkbar waren, sage ich mal. Und wir haben hier auch in Konstanz Wähleranteilen für Grüne. Das sind genau diese Bildungs Utopien, wenn man so will, oder diese Bildungslandschaften, wo das grüne Milieu inzwischen auch irgendwo fast schon Mehrheitsmilieu geworden ist. Diese Entwicklung gibt es, aber es gibt eben auch die andere Entwicklung. Es ist eine relative Frage. Wenn die einen davonziehen, bleiben die anderen relativ betrachtet zurück. Und diese Spaltung in gut und weniger gut Gebildete und dass der Stellenwert der Bildung immer größer wird, das ist das, was sich verändert hat. Also die eine Hälfte wählt dann sozusagen, die gut Gebildeten wählen die Grünen und die weniger gut Gebildeten wählen tendenziell eher rechtspopulistisch. Und diese Spaltung und die Bildungsungleichheit, die Bedeutung von Bildung für den Arbeitsmarkt, das ist das, was sich verändert hat. Und dann kann man auch erklären, wie diese Dinge teilweise parallel zusammenhängen.
Ja. Ganz kurz.
Aber ich habe auch ein lautes Organ, also ich hätte auch, ich hätte Sie bestimmt auch so erreicht. Also ja, wir sind ja jetzt heute auch bei dem Thema Wähler, Wählerinnen, aber das müsste sich ja doch dann eigentlich auch auf also die Politiker und Politikerinnen dieser populistischen Parteien beziehen. Und wenn man sich jetzt da die Personen mal anguckt, die da zur Wahl stehen oder die AfD mitgegründet hat, mit groß gemacht hat, dann kann man ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass die alle wahnsinnig schlecht gebildet sind, sondern die haben also teilweise promoviert, teilweise habilitiert, also hochrangige Bildungsabschlüsse. Muss man das dann ganz gesondert dann betrachten von dem Wählerpublikum? Und ist es einfach was ganz Eigenes? Oder irgendwo einen Zusammenhang muss es doch da schon auch geben? Mhm. Danke.
Herr Manu, ich glaub, das wäre für dich. Wo ist der Zusammenhang?
Ich gucke mal unter meinem Tisch hier. Nein, die Vorstellung, dass wir da irgendwie eine 1:1 Spiegelung haben, die ist... also Trump muss nicht als Sprachrohr des deindustrialisierten Mittleren Westens gelten. Also er muss keine Arbeitslosigkeitsperiode vorweisen, um als authentischer Sprecher dieser Interessen durchzugehen. Also so läuft es nicht. Also Sie können das bei der Marine Le Pen-Familie, die haben ein schönes Chateau da irgendwo. Also es geht ja darum, ob bestimmte Milieus, bestimmte Gruppen das Gefühl haben, dass ihre Interessen repräsentiert werden. Und jetzt gucken die nicht danach, ob Alice Weidel auch mal bei einer Investmentfirma relativ erfolgreich gewesen ist. Das ist nicht das Kriterium. Also das glaube ich, ist nicht so widersprüchlich, wie in Ihrer Frage suggeriert, ehrlich gesagt.
Vielleicht, wenn ich da doch nur einen Satz dazu sagen
darf.
Also ich denke, eine Entwicklung, die wir in den Parlamenten auch immer wieder gesehen haben, das ist auch eine neue Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, dass eben der Anteil derjenigen, die nicht einen Hochschulabschluss haben, in Parlamenten, dass der radikal abgenommen hat. Klar. Also selbst bei SPD oder auch Linkspartei sowieso haben wir eigentlich kaum Leute mehr in gehobenen Funktionen, die keinen Hochschulabschluss haben. Und das ist eben auch irgendwo ein Teil dieser Elite versus Masse Dynamik, dass natürlich da auch ein Schließungsprozess auf Seiten der Parlamente stattgefunden haben. Das ist schon, zum Teil würde ich da dir recht geben, aber zum Teil ist es schon auch ein Repräsentationsproblem. Und klar, die AfD ist ein bisschen eine besondere Partei, weil sie aus dieser Professorenpartei zuerst gekommen ist. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen verallgemeinert, würde ich jetzt mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sogar sagen, dass es, was jetzt die Zusammensetzung, müsste man mal gucken, ob es da empirische Studien gibt, auch der Funktionäre, der Abgeordneten in den Parlamenten, dass wir da bei der AfD sogar ein relativ heterogenes Bild haben, was jetzt den sozioökonomischen Hintergrund der Abgeordneten angeht. Da sind viele dabei, die vielleicht vorher sogar arbeitslos waren, denn irgendwie aus bestimmten Gründen dann doch irgendwie im Parlament gelandet sind. Also dass an der Stelle vielleicht sogar ein bisschen was dran ist an dieser Rhetorik Elite versus Masse, aber dass das trotzdem nicht ausreicht, um sozusagen als die Partei der Arbeiterklasse dazustehen, ist eine andere Sache, denke ich mal.
So, ich habe noch eine Schlussfrage vorbereitet und dann würden wir auch, ich weiß, es gibt noch ganz viele Fragen, die können wir gar nicht alle hier beantworten, weil wir haben ja nur begrenzt Zeit zu diskutieren. Deswegen würde ich gerne noch die Schlussfrage stellen und dann können Sie aber sehr gerne sich die DiskutantInnen schnappen und mit denen dann nochmal diskutieren und Ihre Fragen stellen. Und bei Carla sind wir ja gemeinnützig, partizipativ, aber vor allem auch konstruktiv. Das heißt, wir überlegen immer, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Wie kommen wir denn aus diesem Schlamassel raus? So, und deswegen würde mich jetzt interessieren, quasi als Schlussfrage an unser Plenum, welche Maßnahmen könnten denn konkret ergriffen werden aus Ihrer Sicht, um diese extremen Tendenzen, die wir ja besprochen haben in der Gesellschaft, um denen entgegenzuwirken, ne? Um da auch einen Hebel anzusetzen, damit es vielleicht wieder in die andere Richtung gehen könnte. Herr Busenmeier, wollen Sie anfangen?
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, die man nur sehr schwer eine Antwort geben kann. Ich mache es trotzdem mit einem Punkt: politische Bildung. Und deswegen haben wir ja auch hier die Schülerinnen und Schüler da. Ich glaube, insgesamt das politische Thema politische Bildung in Schulen, aber auch Universitäten, ist in den letzten Jahren ziemlich hinten runtergefallen im Zuge der ganzen Diskussion um MINT-Fächer und so weiter. Also wir diskutieren über MINT-Fächer und ist ja auch wichtig und gut, aber politische Bildung ist mindestens, also aus meiner Sicht, mindestens genauso wichtig, weil es jetzt wirklich um ja, inzwischen muss man leider sagen, den Fortbestand unserer Demokratie geht und
nichts Geringeres als den Fortbestand unserer Demokratie,
hier,
natürlich.
Ja, ich noch mal einen raushauen zum Schluss. Aber nee, wirklich, also im Ernst, ich denke, das ist ein Thema, was unbedingt sehr viel stärker Aufmerksamkeit bedeuten würde. Und deshalb finde ich auch super, dass Carla sich in diesem Bereich engagiert.
Okay, Anna.
Ja, ich würde den Punkt auch noch mal ergänzen. Also politische Bildung, genau, und Bock auf Politik machen. Ja. Und da sind einfach alle Akteure gefragt. Wenn es gerade die Parteien jetzt gerade in diesem Moment noch nicht so schaffen, ihre Themen so darzustellen, dass man Lust hat einzusteigen und sich dafür zu interessieren, dann sind es nicht nur die Schulen, auch die Schulen sind Veranstaltungen wie heute, sind es andere politische Akteurinnen, aber ehrlicherweise auch ein bisschen die WählerInnen. Also man nimmt die immer so in Schutz und sagt, na ja, wenn die nicht so Lust haben, dann müssen die mobilisiert werden, aber es ist eben auch, also wir müssen auch selber dafür kämpfen. So,
Herr Mano.
Ich spiele den Spielverderber, weil ich nicht glaube, dass es, also jetzt nochmal, um den Beitrag aufzunehmen, wenn man in einer vergammelten Schule sitzt und nicht auf Klo gehen möchte, weil das irgendwie unzumutbar ist, dann hilft politische Bildung nicht. Und dann helfen auch nicht bessere Diskurse. Man würde schon denken, dass bessere Politik da sein sollte. Das, insofern, und das führt zu meinem Punkt, also deswegen mag ich immer diese Fragen nicht, jetzt sagen Sie doch mal, wie machen Sie das jetzt, wie machen Sie das Land wieder heil? Das schiebt immer Politikwissenschaftlern so diese Rolle zu, ich nenne das Doctors of Disorder, irgendwas ist nicht in Ordnung, wir ziehen uns einen weißen Kittel an und dann machen wir was und dann wird es besser. Der Punkt ist, glaube ich, wenn wir wirklich jetzt über die, ich glaube wirklich, dass diese Bildungsgeschichte sehr wichtig ist, die ist total wichtig und es hängt eben zusammen mit dem Wechsel der politischen Ökonomie, wie unsere Wirtschaft sich ändert und was das für Lebenschancen bedeutet und so weiter und so fort. Wenn das so ist, dann müssen wir wissen, dass wir diejenigen sind, die auf dieser Elitenseite stehen. Und wir reden die ganze Zeit über die Populisten, wir reden über die populistischen Wähler, wir pathologisieren sie, wir sagen, was ist mit dir falsch, was geht bei dir nicht richtig, können wir vielleicht irgendwie da im Hirn nochmal was richtig, die Synapsen nochmal richtig. Die Elite muss sich stärker darüber im Klaren werden, dass die Lebensweltlichkeiten tatsächlich so sind, dass die Schulen vergammelt sind oder dass man nicht mehr sicher ist auf dem Nachhauseweg und so weiter. Und dann geht es nicht eben darum, ja, die Parteien müssen halt ein bisschen besser kommunizieren und die anderen machen das schon so gut, sondern man muss die Probleme anpacken. So, das wäre mein.
Ist doch ein schönes Schusswort. Wir haben darüber diskutiert, warum immer mehr junge Menschen extrem wählen. Eine gar nicht so einfache Frage. Ich hoffe, dass Sie einige Denkanstöße mitgenommen haben. Wie gesagt, es gibt einen kleinen Empfang im Anschluss. Da können Sie auf jeden Fall auf unsere Diskutanten und Diskutantinnen nochmal zugehen und Ihre Fragen stellen, falls Sie gerade noch nicht die Gelegenheit hatten. Ich bedanke mich bei Philipp Manu, bei Anna Albrecht und bei Marius Busemeyer fürs Diskutieren. Und natürlich bedanke ich mich auch bei der VHS und beim Exzellenzcluster The Politics of Inequality für die Organisation und wünsche Ihnen allen einen sehr schönen restlichen Abend.